Auf dem Weg zur Heiligkeit. Wir werden innerlich aufgerüttelt und im Herzen tief erschüttert, wenn wir den Ruf des heiligen Paulus aufmerksam hören: Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Heute führe ich mir dieses Wort noch einmal vor Augen und ich erinnere auch euch und die ganze Menschheit daran: Dies ist der Wille Gottes, dass wir heilig sind. Um den Seelen den wahren Frieden zu bringen, um die Welt umzugestalten, um in der Welt und durch die Dinge der Welt Gott, unseren Herrn, zu suchen, ist unbedingt die persönliche Heiligkeit notwendig. In meinen Gesprächen mit Menschen aus vielen Ländern, mit Menschen, die sehr verschiedene Stellungen in der Gesellschaft einnehmen, werde ich oft gefragt: Was sagen Sie uns, die wir verheiratet sind, und uns, die wir auf dem Felde arbeiten, und was sagen Sie einer Witwe und einem Jugendlichen? Ich antworte immer, dass ich nur einen einzigen Kochtopf habe. Und dann pflege ich besonders darauf einzugehen, dass unser Herr Jesus Christus allen, ohne Unterschied, die frohe Botschaft verkündet hat. Ein einziger Kochtopf und eine einzige Speise. Meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und dass ich sein Werk vollbringe. Jeden Einzelnen ruft der Herr zur Heiligkeit, jeden Einzelnen bittet er um Liebe, junge und alte, ledige und verheiratete, gesunde und kranke, gebildete und ungebildete, gleichgültig, wo sie arbeiten und leben. Es gibt nur eine einzige Art und Weise, im Umgang mit Gott und im Vertrauen zu ihm zu wachsen, ihm im Gebet zu begegnen, mit ihm zu sprechen, ihm von Herz zu Herz unsere Liebe kundzutun. Ihr ruft mich, und ich werde euch erhören. Wir rufen ihn, wir unterhalten uns mit ihm, wir wenden uns an ihn. Deswegen müssen wir die Mahnung des Apostels in die Tat umsetzen, der da sagt: Sine inter missione orate, betet immer, was auch geschehen mag. Nicht nur von Herzen, sondern mit ganzem Herzen. Ihr denkt vielleicht, dass das Leben nicht immer so leicht erträglich ist, dass es an Unannehmlichkeiten, Mühen und Kummer wahrhaftig nicht fehlt. Ich werde euch wieder mit dem heiligen Paulus antworten: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Kräfte, weder Höhe noch Tiefe, noch sonst etwas Geschaffenes vermag uns zu trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, von der Liebe schlechthin, von der beständigen Verbindung mit unserem Vater. Aber bedeutet die Empfehlung, beständig die Vereinigung mit Gott zu suchen, nicht ein derart erhabenes Ideal hinzustellen, dass es für die meisten Christen unerreichbar bleibt? Das Ziel ist wirklich hoch, doch nicht unerreichbar. Der Weg zur Heiligkeit ist ein Weg des Gebetes, und das Gebet muss nach und nach in der Seele Wurzeln schlagen, so wie ein kleines Samenkorn, das sich später in einen dicht belaubten Baum verwandelt. Wir beginnen mit mündlichen Gebeten, die viele von uns als Kinder immer wieder gesprochen haben. Es sind von Herzen kommende und sehr einfache Worte, an Gott und an seine Mutter, die auch unsere Mutter ist, gerichtet. Heute noch erneuere ich morgens und abends, nicht nur gelegentlich, sondern täglich, das Aufopferungsgebet, das mich meine Eltern gelehrt haben. O meine Herrin, o meine Mutter, dir gebe ich mich ganz hin. Und als Erweis meiner kindlichen Liebe weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meine Zunge, mein Herz. Ist das nicht irgendwie ein Anfang der Kontemplation und ein echter Beweis des vertrauenden sich Überlassens? Was erzählen sich Liebende, wenn sie sich treffen? Wie verhalten sie sich? Sie opfern alles, was sie sind und haben, für den Menschen, den sie lieben. Zuerst ein Stoßgebet und dann noch eins und noch eins, bis einem das ungenügend erscheint, weil Worte unzureichend sind. Und man lässt der Vertrautheit mit Gott freien Lauf, ist bei ihm, schaut auf ihn, beständig und mühelos. Wir leben dann wie Gefangene gleichsam in Ketten, während wir bei all unseren Fehlern und Unzulänglichkeiten so vollkommen wie möglich die Aufgaben und Pflichten unseres Standes erfüllen, sehnt sich die Seele nach Befreiung. Sie drängt zu Gott hin, angezogen von ihm wie das Eisen vom Magneten. Wir beginnen, Jesus auf eindringlichere Weise zu lieben, in seliger Bestürzung. Ich werde euch befreien aus der Gefangenschaft, wo auch immer ihr seid. Das Gebet befreit uns von der Knechtschaft. Wir wissen uns frei. Die Seele schwingt sich in einem Hochgesang liebender Vereinigung zu Gott empor, und sie will sich nicht mehr von ihm trennen. Es ist eine ganz neue Weise, durchs Leben zu gehen, auf göttliche, übernatürliche, wunderbare Art. Angeregt durch so manchen spanischen Klassiker des 16. Jahrhunderts, werden wir dann vielleicht selber die Worte auszukosten begehren: Ich lebe, weil nicht ich lebe, es ist Christus, der in mir lebt. Voller Freude sieht man ein, dass es nötig ist, viele Jahre hindurch auf dieser Welt zu arbeiten, denn Jesus hat in ihr wenige Freunde. Wir wollen der Verpflichtung nicht aus dem Wege gehen, so zu leben, dass wir uns im Dienst an Gott und an der Kirche bis zur letzten Faser unserer Kräfte verausgaben. Und zwar in Freiheit. In libertatem gloriae filiorum Dei, qua libertate Christus nos liberavit. Mit der Freiheit der Gotteskinder, die Christus für uns dadurch erkauft hat, dass er am Holz des Kreuzes gestorben ist. Es ist möglich, dass schon am Anfang des Weges Staubwolken aufgewirbelt werden. Diejenigen, die unserer Heiligung feindlich gegenüberstehen, können einen derart heftigen und ausgeklügelten psychologischen Terror entfesseln unter Missbrauch ihrer Macht, dass sie in ihrem sinnlosen Treiben sogar manche mitreißen, die sich lange Zeit hindurch vernünftig und geradlinig verhalten hatten. Auch wenn ihre Stimme wie eine gesprungene Glocke aus schlechtem Metall klingt, ganz anders als die Stimme des guten Hirten, so erniedrigen sie doch das Wort, das eines der kostbarsten Geschenke Gottes an die Menschen ist. Eine herrliche Gabe, die es uns möglich macht, mit dem Herrn und seinen Geschöpfen erhabene Gedanken der Liebe und der Freundschaft auszutauschen. Da wird es denn verständlich, weshalb der heilige Jakobus von der Zunge sagt, sie sei eine Welt voll Unrecht. Sie kann so viel Schaden anrichten. Lüge, Beschuldigung, Ehrabschneidung, Klatsch, Beleidigung, Intrige. Wie können wir diese Hindernisse überwinden? Wie können wir uns selbst bestärken in unserer Entscheidung, die uns schon recht mühsam erscheinen will, indem wir uns nach dem Vorbild richten, das uns die heiligste Jungfrau, unsere Mutter, gibt, ein sehr breiter Weg, der notwendigerweise über Jesus führt. Um Gott näher zu kommen, müssen wir den rechten Weg einschlagen, den Weg der heiligsten Menschheit Jesu Christi. Deswegen rate ich immer die Lektüre von Büchern über die Leidensgeschichte des Herrn an. Diese Schriften, die echt fromm sind, vergegenwärtigen uns den Sohn Gottes, der Mensch wie wir und zugleich wahrer Gott ist und der im Fleische um der Erlösung der Welt willen liebt und leidet. Denkt zum Beispiel an eine der Frömmigkeitsübungen, die unter den Christen am meisten verbreitet ist, das Rosenkranzgebet. Die Kirche ermuntert uns dazu, die Geheimnisse des Rosenkranzes zu betrachten, damit sich in unseren Geist, in unser Gedächtnis, zusammen mit der Freude, dem Schmerz und dem Ruhm Mariens, das staunenswerte Beispiel des Herrn tief einprägt. Seine 30 Jahre im Verborgenen, die 3 Jahre seiner Verkündigung, sein erniedrigendes Leiden und seine glorreiche Auferstehung. Christus nachfolgen. Darin besteht das Geheimnis. Ihn so sehr aus der Nähe begleiten, dass wir mit ihm zusammen leben, wie die ersten 12, so nahe, dass wir mit ihm eins werden. Wenn wir der Gnade keine Hindernisse in den Weg stellen, werden auch wir bald sagen können, dass wir unseren Herrn Jesus Christus angezogen haben. In unserem Verhalten erscheint dann der Herr wie in einem Spiegel. Ist der Spiegel gut? Dann gibt er das liebenswerte Antlitz unseres Erlösers wieder. Keine Karikatur, sondern ein unverzerrtes Bild, das unsere Mitmenschen zur Bewunderung und zur Nachfolge anspornt. Bei diesem Bemühen um die Gleichförmigkeit mit Christus unterscheide ich 4 Stufen. Ihn suchen, ihn finden, mit ihm Umgang haben, ihn lieben. Vielleicht fühlt ihr euch noch auf der 1. Stufe. Sucht ihn. Voller Sehnsucht, sucht ihn mit ganzer Kraft in euch selbst. Wenn ihr darin hartnäckig seid, dann, das wage ich euch zu versichern, habt ihr ihn schon gefunden. dann beginnt ihr schon Umgang mit ihm zu haben und ihn zu lieben und ein Zwiegespräch im Himmel zu führen. Ich bitte den Herrn darum, dass wir uns entschließen, in unserer Seele den einzig lohnenden Wunsch zu nähren, den einzigen, der der Mühe wert ist, so nahe bei Jesus Christus zu sein, wie seine heilige Mutter und der heilige Josef, sehnsüchtig, selbstvergessen, aufmerksam. Wir werden das Glück der Gottesfreundschaft kosten, in innerer Sammlung, die mit unseren beruflichen und staatsbürgerlichen Pflichten gut vereinbar ist, und wir werden dem Herrn für die Zartheit und die Klarheit danken, mit der er uns lehrt, den Willen unseres Vaters im Himmel zu erfüllen. Aber vergesst eines nicht, bei Jesus sein heißt auch mit Sicherheit seinem Kreuz begegnen. Wenn wir uns in die Hand Gottes geben, lässt er es häufig zu, dass wir den Schmerz spüren, Einsamkeit, Widerwärtigkeiten, Verleumdungen, üble Nachrede, Spott von innen und von außen. Denn er möchte uns nach seinem Bild und Gleichnis gestalten, und so erlaubt er auch, dass man uns für verrückt hält und Narren nennt. Das ist die Stunde der passiven Abtötung, die manchmal versteckt, bisweilen auch offen oder sogar herausfordernd auf uns zukommt, gerade wenn wir es nicht erwarten. Man verletzt die Schafe mit Steinwürfen, die eigentlich den Wölfen gelten sollten. Wer Christus nachfolgt, wird am eigenen Leibe zu spüren bekommen, dass die, die ihn eigentlich lieben sollten, ihm misstrauen, sich feindselig, argwöhnisch oder hasserfüllt gegen ihn verhalten. Sie schauen ihn skeptisch an, wie einen Lügner, weil sie einfach nicht glauben, dass es eine persönliche Beziehung zu Gott, ein inneres Leben geben kann. Im Umgang mit Atheisten und Gleichgültigen aber geben sie sich liebenswürdig und verständnisvoll, auch wenn diese sich oft aggressiv und arrogant zeigen. Vielleicht lässt es der Herr zu, dass sein Jünger sich Attacken gegenüber sieht, die dem Angreifer wahrlich nicht zur Ehre gereichen. Dazu gehören persönliche Beschimpfungen oder die Verbreitung von tendenziösen und übelwollenden Gerüchten, die einer massiven, lügenhaften Propaganda entstammen. Guter Geschmack und Wohlerzogenheit sind nun einmal nicht jedermanns Sache. So kann es denn nicht verwundern, dass diejenigen, die eine fragwürdige Theologie und eine lockere, schrankenlose Moral vertreten oder die eine zweifelhafte Liturgie nach persönlichen Einfällen mit Hippie-Grundsätzen und ohne verantwortliche Leitung praktizieren, dass die also gegen Menschen, welche nur von Jesus Christus sprechen, Neidgefühle, Verdächtigungen, falsche Beschuldigungen, Beleidigungen, Misshandlungen, Demütigungen, Gerede und Belästigungen aller Art mobilisieren. Doch gerade dadurch formt Jesus die Seelen der Seinen und schenkt ihnen dabei innere Gelassenheit und Freude, weil sie sehr gut wissen, dass der Teufel auch aus 100 Lügen zusammen noch keine einzige Wahrheit machen kann. Und der Herr prägt ihnen die tiefe Erkenntnis ein, dass sie es im Leben nur dann leicht haben werden, wenn sie sich dazu entschließen, es sich nicht leicht zu machen. Wenn wir die heiligste Menschheit Jesu betrachten und wirklich lieben, dann werden wir auch nach und nach seine Wunden entdecken. Und in der harten, mühevollen Zeit des Geläutertwerdens, in der Zeit seliger und bitterer Tränen, der Umwelt verborgen, verlangen wir danach, uns in jede einzelne dieser heiligsten Wunden zu versetzen, in ihnen uns reinzuwaschen und voll tiefer Freude in der erlösenden Kraft seines Blutes zu erstarken. Gleich den Tauben, die, wie die Heilige Schrift sagt, während des Sturmes in den Felsspalten Zuflucht suchen, so suchen und finden wir diesen Zufluchtsort der herzlichen Vertrautheit mit Christus. Wir entdecken, dass seine Stimme sanft und sein Antlitz schön ist. Denn dass seine Stimme mild und angenehm ist, wissen die, die die Gnade des Evangeliums empfinden, welche sie ausrufen lässt: Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir dürfen nicht meinen, dass, wenn wir diesen beschaulichen Weg eingeschlagen haben, die Leidenschaften ein für allemal verstummt sind. Wir täuschten uns, wenn wir annähmen, dass die Sehnsucht nach Christus, die Erfahrung der Begegnung und des Umgangs mit ihm und seine sanftmütige Liebe uns bereits in sündenlose Menschen verwandelten. Auch wenn ihr nicht mehr ohne Erfahrung seid, erlaubt mir trotzdem, euch noch einmal daran zu erinnern: Der Feind Gottes und der Menschen, der Satan, gibt sich nicht geschlagen. Er ist unermüdlich. Er stürmt gegen uns an, auch wenn die Seele in Liebe zu Gott entflammt ist. Er weiß, dass die Verführung dann schwieriger ist, aber er weiß auch, dass er, wenn sie gelingt und ein Geschöpf den Herrn beleidigt, und sei es nur im Geringen, das Gewissen dieses Menschen in die schwere Versuchung der Verzweiflung stürzen könnte. Wenn ihr aus der Erfahrung eines armen Priesters lernen wollt, der von nichts anderem als von Gott sprechen möchte, dann rate ich euch, verlangt das Fleisch sein verlorenes Recht oder bäumt sich, was noch schlimmer ist, der Stolz trotzig auf, dann flüchtet zu den göttlichen Wundmalen, die von den Nägeln stammen, welche den Leib Christi ans Kreuz hefteten, von der Lanze, die seine Seite durchbohrte. Eilt zu ihm, wie das Herz es euch eingibt. Bergt in den Wunden des Herrn eure ganze Liebe zu den Menschen und zu Gott. Denn das ist die Sehnsucht nach der Vereinigung mit ihm, die Überzeugung, sein Bruder zu sein, ein Blutsverwandter, ein Sohn derselben Mutter, ist sie es doch, die uns zu Jesus geführt hat. Verlangen nach Anbetung, Verlangen nach Sühne, gelassen und in Milde und nicht ohne Leiden. In eurem Leben wird das Wort Jesu Wirklichkeit werden. Wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Der Herr eröffnet sich uns jedes Mal drängender. Er erbittet Wiedergutmachung und Buße. Und schließlich weckt er in uns das glühende Verlangen, für Gott zu leben und mit Christus gekreuzigt zu sein. Aber wir tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen, brüchig, zerbrechlich also, damit die überreiche Fülle der Kraft nicht uns, sondern Gott zugeschrieben werde. In allem werden wir bedrängt, aber nicht erdrückt, sind im Zweifel, aber verzweifeln nicht, leiden Verfolgung, sind aber nicht verlassen, werden niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Allzeit tragen wir Jesu Sterben an unserem Leibe. Zudem bilden wir uns ein, dass der Herr uns nicht erhört, dass wir uns täuschen, dass wir nur unsere eigene Stimme vernehmen, die Selbstgespräche führt. Wir fühlen uns haltlos auf Erden und vom Himmel verlassen. Und doch empfinden wir eine echte, wirkliche Abscheu vor der Sünde, auch wenn sie nur lässliche Sünde ist. Fallen wir hartnäckig wie die Kananäerin in Ergebenheit vor ihm nieder, beten wir ihn an, rufen wir wie sie: Herr, hilf mir. Und das Licht der Liebe wird die Dunkelheit verscheuchen. Das ist die Stunde auszurufen: Gedenke deiner Verheißungen, und ich werde mit Hoffnung erfüllt. Das wird mir, der ich nichts bin, Trost geben und mein Dasein mit Starkmut erfüllen. Unser Herr will, dass wir in allem mit ihm rechnen, und uns wird klar, dass wir ohne ihn nichts tun können und mit ihm zusammen alles vermögen. So festigt sich unser Entschluss, immer in seiner Gegenwart zu wandeln. Mit göttlicher Klarheit erkennen wir dann, scheinbar ohne eigenes Zutun, dass wenn der Schöpfer sich um alle, sogar um seine Feinde, kümmert, er um wie viel mehr dann für seine Freunde Sorge tragen wird. Wir gelangen zu der Überzeugung, dass jedes Übel, jede Widerwärtigkeit zum Guten gereicht. So wird unser Geist immer stärker von Freude und Frieden erfüllt, die uns künftig durch nichts Menschliches mehr zu rauben sind. Denn diese Heimsuchungen hinterlassen immer eine Spur von ihm, eine göttliche Spur. Wir preisen dann den Herrn, unseren Gott, der wunderbare Werke an uns vollbracht hat. Und wir begreifen, dass wir erschaffen wurden mit der Fähigkeit, einen unermesslichen Schatz unser eigen zu nennen. Am Anfang standen einfache, schöne, mündliche Gebete, die wir als Kinder gelernt hatten und die wir niemals aufgeben möchten. Jetzt fließt das Gebet, das kindlich naiv begann, wie ein breiter, stiller und sicherer Strom. Es folgt den Spuren der Freundschaft mit dem, der sagte: Ich bin der Weg. Wenn wir Christus so lieben, wenn wir uns mit einer heiligen Verwegenheit in die offene Wunde seiner Seite, von der Lanze einst ihm beigebracht, flüchten, dann wird sich die Verheißung des Meisters erfüllen. Wenn einer mich liebt, wird er mein Wort bewahren, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das Herz kann dann gar nicht mehr anders, als jede einzelne der drei göttlichen Personen zu kennen und anzubeten. Das ist für die Seele wie eine neue Entdeckung im übernatürlichen Leben, so wie ein kleines Kind nach und nach die Welt entdeckt. Die Seele hält liebende Zwiesprache mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Sie unterwirft sich gern dem Wirken des lebensspendenden Trösters, der ganz ohne unser Verdienst in uns Einzug hält und uns die übernatürlichen Gnadengaben und Tugenden schenkt. Wie der Hirsch nach den Wasserquellen verlangt, so sind auch wir herbeigeeilt mit trockenem, ausgedörrtem Mund. Wir wollen aus der Quelle lebendigen Wassers trinken, und auf die natürlichste Weise verweilen wir den ganzen Tag bei dieser reichen Quelle klaren Wassers, das ins ewige Leben strömt. Worte sind überflüssig, weil die Sprache versagt. Der Verstand kommt zur Ruhe, nicht mehr nachdenken, sondern anschauen. Und in der Seele hebt von Neuem ein Lied an, ein neuer Gesang, denn auch sie fühlt und weiß sich von Gott angeschaut, liebevoll, immerwährend. Ich denke jetzt nicht an außergewöhnliche Situationen, vielmehr gehört dies zu den normalen Erfahrungen, die eine Seele sehr wohl machen kann. Sie kann von der Torheit der Liebe so ergriffen werden, dass sie ganz natürlich und ohne Aufhebens die Lehre von Leiden und Leben erfasst, denn Gott schenkt dann die Gabe der Weisheit. Welche Ruhe und welcher Frieden dann, wenn wir den schmalen Weg, der zum Leben führt, gehen. Ist das Askese? Ist es Mystik? Mich kümmert es nicht, ob Askese oder Mystik. Was macht das schon aus? Es ist ein Geschenk Gottes. Wenn du dich um ein betrachtendes Gebet bemühst, wird dir der Herr seinen Beistand nicht versagen. Glaube und Taten aus dem Glauben. Taten, denn die Erwartungen des Herrn an uns steigern sich mit der Zeit. Du hast das selbst vom Anfang an erfahren, und ich hatte es dir seinerzeit gesagt. Das ist bereits Beschaulichkeit und Vereinigung. Und so soll das Leben vieler Christen sein. Jeder schreitet auf seinem eigenen geistlichen Weg voran, es gibt deren sehr viele, mitten in den Anforderungen der Welt, auch wenn er sich dessen nicht voll bewusst ist. Unser Gebet und unser Verhalten lenken uns nicht von unseren gewöhnlichen Beschäftigungen ab. Inmitten unserer rechtschaffenen irdischen Anliegen führen sie uns zum Herrn. Das menschliche Geschöpf vermag all dies emporzuheben zu Gott und so die Welt zu vergöttlichen. Wie oft habe ich das Beispiel von König Midas gebraucht, der alles, was er berührte, in Gold verwandelte. Auch wir können das, trotz unserer persönlichen Unzulänglichkeiten. Wir können alles, was wir berühren, in das Gold übernatürlicher Verdienste verwandeln. Seht, wie Gott handelt. Der Sohn kehrt heim, nachdem er durch ein ausschweifendes Leben sein Geld verschleudert und vor allem seinen Vater vergessen hat, sagt der Vater: »Schnell, bringt das beste Gewand und zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße, dann holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Freudenmahl halten und fröhlich sein.« Wenn wir uns reuig an unseren Vater Gott wenden, dann macht er aus unserem Elend Reichtum und aus unserer Schwachheit Stärke. Was wird er uns bereiten, wenn wir ihn nicht verlassen, wenn wir jeden Tag bei ihm sind? Wenn wir Worte der Liebe mit Taten bekräftigt an ihn richten, wenn wir im Vertrauen auf seine Allmacht und Barmherzigkeit alles von ihm erbitten? Der Sohn kehrt heim, nachdem er seinen Vater verraten hat, und schon bereitet dieser ein Festmahl. Was wird er uns gewähren, uns, die wir immer bestrebt gewesen sind, an seiner Seite zu bleiben? Löschen wir also in uns die Erinnerung an uns zugefügte Beleidigungen, an erlittene Demütigungen, mögen sie noch so ungerecht, ungehörig oder grob gewesen sein, denn ein Kind Gottes führt nicht Buch darüber, um die ganze Liste später einmal vorzulegen. Wir dürfen das Beispiel Christi nicht vergessen. Wir dürfen unseren christlichen Glauben nicht wie ein Kleidungsstück wechseln. Er kann geschwächt oder gestärkt werden, er kann auch verloren gehen. Durch das übernatürliche Leben wird der Glaube gestärkt und die Seele erschaudert, wenn sie bedenkt, wie elend und nackt der Mensch ohne Gott dasteht. Sie vergibt dann und sie dankt. Mein Gott, wenn ich mein armes Leben betrachte, dann finde ich keinen einzigen Grund für Eitelkeit und erst recht nicht für Stolz. Ich finde nur viele Gründe für Reue und Zerknirschung und ich weiß sehr wohl, dass Dienen die beste Art zu herrschen ist. So will ich denn aufstehen und die Stadt durchstreifen, will auf Straßen und Plätzen den suchen, den meine Seele liebt. Nicht nur die Stadt, die ganze Welt von einem Ende bis zum anderen, Nationen und Völker will ich durchstreifen, auf breiten Wegen und engen Pfaden, um Frieden für meine Seele zu erlangen. Ich finde ihn in den Beschäftigungen des Alltags. Sie stören mich nicht, sondern sie sind vielmehr der Grund, Gott mehr und mehr zu lieben und mich mehr und mehr mit ihm zu vereinigen. Wenn heftige Versuchungen lauern, Mutlosigkeit, Widerwärtigkeiten, innerer Streit, Drangsal und von neuem Nacht die Seele bedroht, dann legt uns der Psalmist in Geist und Mund das Wort: In allen Nöten bin ich ihm nahe. Was bedeutet, Jesus, mein Kreuz gegenüber deinem Kreuz? Was sind meine Schrammen gegenüber deinen Wunden? Was bedeutet ein wenig Kummer, den du auf meine Schultern gelegt hast, gemessen an deiner unendlichen, gewaltigen, reinen Liebe? Und mein und euer Herz erfüllt dann der heilige Drang, dem Herrn mit Werken zu bezeugen, dass wir vor Liebe vergehen. Es entsteht in uns ein Durst nach Gott und das Verlangen, seine Tränen zu begreifen, sein Lächeln und sein Antlitz zu sehen. Am besten drücken wir das aus mit jenem Wort der Heiligen Schrift, das wir von Neuem bedenken: Wie der Hirsch nach den Wasserquellen verlangt, so verlangt meine Seele nach dir, o Gott. Die Seele schreitet fort, in Gott geborgen, vergöttlicht. Der Christ ist zu einem dürstenden Wanderer geworden, der seinen Mund über die Wasserquellen beugt. Eine solche Hingabe entfacht den apostolischen Eifer, der von Tag zu Tag wächst und andere mit demselben Verlangen ansteckt, denn das Gute will sich mitteilen. Wenn unsere armselige Natur so nahe bei Gott ist, kann es gar nicht anders sein, als dass sie vor Hunger brennt, in der ganzen Welt Freude und Frieden zu säen, alles mit den erlösenden Wassern zu überfluten, die aus der geöffneten Seite Christi hervorquellen, und all ihr Tun aus Liebe zu beginnen und aus Liebe zu vollenden. Ich sprach vorhin von Schmerz, Leid und Tränen. Ich widerspreche mir nicht, wenn ich jetzt sage, dass ein Jünger Christi, der in Liebe den Meister sucht, Trauer, Drangsal und Bedrückung anders empfindet. Sie verschwinden für ihn in dem Maße, in dem er wirklich den Willen Gottes annimmt und freudig die göttlichen Fügungen bejaht. Als treuer Sohn mögen auch die Nerven bis zum Äußersten gespannt sein und die Qual unerträglich scheinen. Ich möchte noch einmal bekräftigen, dass ich nicht über eine außergewöhnliche Art des christlichen Lebens spreche. Jeder einzelne von uns möge darüber nachdenken, was Gott für ihn getan und wie er dem entsprochen hat. Wenn wir in dieser persönlichen Gewissenserforschung ehrlich sind, werden wir entdecken, was uns noch fehlt. Gestern hat es mich sehr bewegt, als man mir von einem noch ungetauften japanischen Glaubensschüler erzählte, der anderen, die Christus noch nicht kennen, Katechismusunterricht erteilt. Ich habe mich geschämt. Mehr Glauben brauchen wir, mehr Glauben. Und zusammen mit dem Glauben ein beschauliches Leben. Bedenkt noch einmal in Ruhe jene göttliche Mahnung, die die Seele mit Unruhe erfüllt und sie zugleich die Süße des Wabenhonigs schmecken lässt. Redemite et vocavite nomine tuo, meus est tu. Ich habe dich erlöst und dich beim Namen gerufen, du bist mein. Nehmen wir Gott nicht das, was sein Eigentum ist. Er ist ein Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass er für uns gestorben ist. Ein Gott, der uns von aller Ewigkeit her, noch vor Erschaffung der Welt, auserwählt hat, damit wir in seiner Gegenwart heilig seien. Ein Gott, der uns immerfort Gelegenheit bietet, uns zu läutern und hinzugeben. Sollten wir immer noch zweifeln, empfangen wir einen weiteren Beweis aus seinem Munde. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, nämlich die Frucht eurer Arbeit als beschauliche Seelen. Also Glaube, übernatürlicher Glaube. Wenn der Glaube schwach ist, neigt der Mensch dazu, sich einzubilden, Gott sei weit weg und kümmere sich kaum um seine Kinder. Wer so denkt, sieht dann in der Religion etwas, das man dem eigenen Leben im Notfall überstülpen kann, und er erwartet ohne Grund spektakuläre Äußerungen, außergewöhnliche Ereignisse. Wenn dagegen der Glaube die Seele durchpulst, dann entdeckt man, dass die Wege des Christen die des gewöhnlichen, alltäglichen menschlichen Lebens sind. Und man wird gewahr, dass die große Heiligkeit, die Gott von uns erwartet, in den kleinen Dingen eines jeden Tages, hier und heute, verborgen liegt. Ich pflege gern, von einem Weg zu sprechen, denn wir sind ja unterwegs zu den himmlischen Wohnungen, zu unserer Heimat. Aber seid euch darüber im Klaren, dass ein Weg, auch wenn er manchmal besondere Hindernisse bietet, wie etwa einen Fluss zu überqueren oder einen kleinen, dichten Wald zu durchdringen, für gewöhnlich etwas Alltägliches und ohne Überraschungen ist. Die Gefahr liegt in der Gewöhnung. In der Annahme, Gott könnte in dieser konkreten Sache in diesem Augenblick nicht zugegen sein, denn sie ist ja so banal, so alltäglich. Zwei der Jünger Jesu gingen nach Emmaus. Es war ein gewöhnlicher Weg, wie der Weg so vieler anderer Wanderer dorthin. Da gesellt sich ganz natürlich Jesus zu ihnen. Das Gespräch mit ihm verscheucht die Müdigkeit. Ich stelle mir die Szene vor, denn Tag neigt sich bereits, eine leichte Brise weht, ringsum Felder. Der Weizen ist schon fast reif, die alten Ölbäume schimmern silbrig im schwächer werdenden Licht. Jesus ist auf dem Weg. Groß bist du, o Herr, bist es immer, aber deine Größe trifft mich besonders, wenn ich sehe, wie du dich herablässt, um uns in unserem Alltag zu folgen, um uns zu suchen. Herr, gewähre uns die Einfalt des Geistes, den ungetrübten Blick, den klaren Verstand, damit wir dich erkennen, wenn du ohne äußere Zeichen deiner Größe zu uns kommst. Als sie das Dorf erreichen, geht die Wanderung zu Ende. Die beiden Jünger sind, ohne es zu merken, von den Worten und der Liebe des menschgewordenen Gottes in ihrem Herzen tief getroffen. Sie bedauern, dass der Herr weiterzieht, denn er grüßte sie und tat, als wolle er weitergehen. Er, unser Herr, drängt sich nie auf. Er möchte, dass wir ihn von uns aus rufen, nachdem wir die Reinheit seiner Liebe, die er uns in die Seele gelegt hat, einmal erahnt haben. Wir müssen ihn nötigen, ihn bitten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt. Es wird Nacht. So sind wir, immer wenig kühn, vielleicht aus Unaufrichtigkeit, vielleicht aus Scham. Im Grunde denken wir, bleibe bei uns, denn unsere Seele ist von Finsternis umhüllt und nur du bist das Licht. Nur du kannst die Sehnsucht in uns stillen, die uns verzehrt. Denn verkennen wir unter den wunderbaren, edlen Gaben nicht die beste von allen, Gott für immer zu besitzen. Jesus bleibt. Wie dem Kleophas und seinem Begleiter gehen uns die Augen auf, da Christus das Brot bricht. Mag er auch unseren Blicken immer wieder entschwinden, fortan werden wir fähig sein, uns von Neuem auf den Weg zu machen, während die Nacht hereinbricht, um zu den anderen über ihn zu sprechen, denn so viel Freude kann ein Herz allein nicht fassen. Der Weg nach Emmaus. Welch gewinnenden Klang hat Gott diesen Namen geben wollen. Emmaus. Das ist die ganze Welt, denn der Herr hat die Wege Gottes auf Erden geöffnet. Ich bitte den Herrn darum, dass wir uns hier auf Erden niemals vom göttlichen Wanderer trennen. Festigen und vertiefen wir deshalb auch unsere Freundschaft mit den heiligen Schutzengeln. Wir alle haben Begleitung nötig, Begleitung des Himmels und der Erde. Verehrt die heiligen Engel. Eine Freundschaft besitzen, das ist sehr menschlich, aber auch sehr göttlich. Genauso wie unser Leben göttlich und menschlich zugleich ist. Erinnert ihr euch an das Wort des Herrn? Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Er lehrt uns, Vertrauen zu den Freunden Gottes zu haben, die bereits im Himmel wohnen, und zu den Mitmenschen um uns. Und auch zu denen, die sich, wie es scheint, von Gott abgewandt haben. Denn wir wollen sie auf den guten Weg zurückführen. Ich schließe mit einem Wort des heiligen Paulus an die Kolosser, und so hören wir nicht auf, für euch zu beten und darum zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geisterfüllten Weisheit und Einsicht. Diese Weisheit erlangen wir durch das Gebet. durch die Beschauung und durch das Wirken des Heiligen Geistes in der Seele. Auf diese Weise gelingt es, dass ihr des Herrn würdig wandelt, ganz so wie es ihm wohlgefällt. Ihr sollt an allen guten Werken fruchtbar sein und durch die Erkenntnis Gottes wachsen. Ihr sollt dank seiner machtvollen Herrlichkeit mit aller Kraft, zu aller Geduld und Langmut ausgerüstet werden und mit Freude dem Vater Dank sagen, der uns befähigt hat, am Erbe der Heiligen im Lichte teilzunehmen. Er hat uns der Gewalt der Finsternis entrissen und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Möge die Mutter Gottes, die auch unsere Mutter ist, uns beschützen, damit jeder von uns der Kirche in der Fülle des Glaubens, mit den Gaben des Heiligen Geistes und mit einem beschaulichen Leben dienen kann. Jeder gebe freudig Gott die Ehre durch treue Erfüllung der eigenen Pflichten im Beruf, im eigenen Wirkungskreis und gemäß dem eigenen Stand. Liebt die Kirche und dient ihr in Freude als Menschen, die sich aus Liebe zu diesem Dienst entschlossen haben. Wenn wir auf Menschen ohne Hoffnung wie die beiden Emmaus-Jünger treffen, dann wollen wir nicht im eigenen, sondern in Christi Namen voller Glauben auf sie zugehen und ihnen sagen, dass die Verheißung Jesu nicht fehlgehen kann, dass er immer über seine Braut wacht und sie niemals verlässt. Die Finsternis wird schwinden, denn wir sind Kinder des Lichtes und zum ewigen Leben berufen. Er wird jede Träne von ihren Augen wegwischen, der Tod wird nicht mehr sein und nicht Trauer und Klage und Mühsal, denn das Frühere ist vergangen. Der auf dem Thron sitzt, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sagte zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Weiter sprach er zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Umsonst werde ich dem Dürstenden von der Quelle lebendigen Wassers zu trinken geben. Der Sieger wird dies als Erbe erhalten. Ich werde ihm Gott sein, und er soll mir Sohn sein.